Morgen wünsche ich euch, liebe Gemeinde, und den Segen Gottes für die nächste Stunde. Ja, liebe Gemeinde, Gott nahe sein, Zugänge zu Gott. Der Bibeltext von heute ist sozusagen ein voradventlicher Text. Er steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 1 ab Vers 5 und dann bis Vers 25 und dann nochmal Vers 67 und so. Es ist ein langer Text, ein sehr langer Text, aber dafür hat er es auch in sich. Dieser Text erzählt, wenn man genau hinschaut, von Zugängen zu Gott in 10 Szenen, in 10 Perspektiven, Gott nahe sein. Und ich lasse euch teilnehmen am Erleben des Priesters Zacharias und daran, wie ich das verstehe, was Zacharias dort erlebte. Ich lese zunächst den Bibeltext und danach singen wir noch ein Lied, weil dann erst die Predigt losgeht und auch die Zeit läuft. Ja, das ist schon. So, Lukas 1 ab Vers 5, die Geschichte von Zacharias. Die erste Szene: Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung des Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, als seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und Zacharias ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Das war die erste Szene. Die zweite Szene ist etwas kürzer. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und die dritte Szene: Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Und die vierte Perspektive: Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Es folgt aber die fünfte Szene, denn der Engel spricht weiter: Denn dieser Johannes wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Die sechste Szene: Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt? Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und Nummer 7. Der Engel sagt weiter: Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, das Volk merkte also, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und die 8. Szene: Zacharias winkte ihnen zu und blieb stumm. Und Nummer 9. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und die 10. Szene, das ist das berühmte Lied, der Lobgesang des Zacharias. Den möchte ich nicht vorlesen, sondern nur sagen, dass am Ende das Lob des Zacharias an Gott steht. Ja, soweit der Bibeltext, und wir singen ein Lied, um uns von diesen 10 Szenen zu entspannen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, liebe Gemeinde, Gott nahe sein in 10 Szenen. Die erste habe ich genannt: die Routinen des Glaubens. Routine, das klingt ja nicht sehr spannend. Eigentlich eher nach Langeweile. Das, was immer gleich ist. Nichts Besonderes, nichts Neues. Aber für den Glauben, für das Leben mit Gott, um Gott nahe sein zu können, sind solche Routinen ganz wichtig. Und sie müssen auch gar nicht langweilig sein. Es sind die ganz normalen, alltäglichen Vollzüge des Glaubens, mit denen auch hier unsere Geschichte beginnt. Eben mit Zacharias, der fromm ist, mitsamt seiner Frau vor Gott, der nach der Ordnung der Priester dran ist und, wie es der Brauch, den Gottesdienst macht. Ihr braucht nicht rausgehen. Nach dem Brauch, wie es so ist. Alles ganz normal, alles Routine, die Rituale des Glaubens, so nennen wir das manchmal, den regelmäßigen Gottesdienst eben, der eben nach der guten Ordnung stattfindet, und ab und zu trifft es den einen oder anderen Priester dieses Glück, den Dienst versehen zu dürfen, so wie ich heute Morgen hier. Damals war es das Los, das aussuchte, wer dran war. Heute ist es eher der Terminkalender und der Telefonanruf von Jürgen Sandersfeld. Aber das ist eigentlich egal. Der Gottesdienst findet regelmäßig statt. Und das Volk kommt zur rechten Stunde, so heißt es, um Gott anzubeten. Bei uns ist es halt dann der Sonntag um 10 Uhr. Eine Routine des Glaubens, eine rituelle Form, um Gott nahe zu sein. Wir haben selber ja in unserem Leben, auch in der Gemeinde, eine Menge anderer Formen, regelmäßiger Formen für unsere Glaubensroutinen. Das kann der Hauskreis sein, das Frauenfrühstück, der Gebetskreis, früher gab es die Bibelstunde, aber eben auch ganz persönliche Rituale, die ganz unterschiedlich aussehen können. Die stille Zeit, der morgendliche Psalm, die Andacht in der Familie, die hoffentlich in den Familien noch existiert, das Abendgebet mit der Fürbitte für Freunde und Verwandte und uns nahe Menschen hoffentlich, oder einfach auch nur ein Vaterunser am Abend zum Einschlafen. Jeder hat da so seine eigenen Formen. Und so berichtet die Geschichte von Zacharias und seiner Frau das normale, untadelige, fromme Leben vor Gott. Unspektakulär. Gott im Alltag eben. Gott begegnen in ganz normalen Alltagsvollzügen, in geistlichen Ritualen und Routinen, täglich, wöchentlich, monatlich, wie auch immer. Und dazu gehören in unserer Geschichte sogar die ganz normalen Rollen und Hierarchien in einer Gemeinde. Der eine ist eben nun mal Priester oder Pastor oder was. Der andere ist Helfer oder Helferin und das Volk betet nach dem Brauch eben. Nichts Neues, nichts Besonderes, Routine halt. Und trotzdem ist das so gut und so wichtig für das Leben mit Gott. Diese Routinen des Glaubens, die helfen nämlich, etwas am Leben zu erhalten. Doppelpunkt, den eigenen Glauben und auch die Gemeinde. Schwarzbrot-Spiritualität hat das mal ein berühmter Mensch genannt, der von mir sehr verehrte Fulbert Stefensky. Gewiss, solche Routinen, die können ermüdend werden und langweilig werden. Und geistliche Rituale, vom Tischgebet bis zum Lobpreis, die können zur bloßen Hülse verkommen und leer werden. Aber sie können auch mit Leben gefüllt sein und immer aufs Neue gut tun, um den Glauben und die Beziehung zu Gott am Leben zu erhalten. Schwarzbrot des Glaubens eben, tägliche, einfache, sättigende Nahrung. Die katholischen Geschwister, die beneide ich sehr oft, weil sie sehr viel mehr als der spirituell ausgedörrte Normalprotestantismus, weil sie sehr viel mehr kleine Rituale in ihrem Alltag haben, ob es der Rosenkranz ist, den man betet, ob es der Segen ist, der, und sei es übers Auto und das Haus gesprochen wird und vieles andere, Gott integriert in den Alltag. Sie sind ein wesentlicher Zugang zu Gott, um die Nähe Gottes zu spüren, um Gott nahe zu sein. Diese Routinen des Glaubens, die gehören dazu und wir sollten sie in keiner Weise verachten. Sie gehören nämlich nicht nur dazu, sie sind eigentlich die Basis. Man kann sie einüben und regelrecht trainieren. Training, das ist gelegentlich mühsam, aber es zahlt sich aus und darum ermutige ich euch gerne, eure eigenen Routinen des Glaubens zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Die zweite Szene, der Engel erscheint. Ich habe sie überschrieben, Gott nahe sein, die Erfahrung einer anderen Welt. Denn jetzt bricht in dieser Alltäglichkeit der Routinen des Glaubens bei Zacharias etwas Überraschendes ein. Ein Engel, ein Bote Gottes, jemand aus einer anderen Welt zeigt sich und damit zeigt Gott sich etwas von sich. Ein Strahl, ein Glanz seiner Herrlichkeit leuchtet auf, der Himmel steht offen. Ja, es gibt hier diese ganz besonderen Gotteserfahrungen, neben den notwendigen Routinen, besondere geistliche Erfahrungen. Die andere Welt, Gottes Welt, leuchtet auf und wird spürbar. Es gibt eben diese besonderen Momente der Nähe Gottes. Ich selber persönlich kenne das eher als tiefe Erfahrung in der Stille, wenn einem der geistliche Schauder der Eigentlichkeit über den Rücken läuft, aber wenn ich still bin. Andere erleben es als Glücksmomente, weil Gott mir nahe ist. Sogar von Ekstase wird berichtet im Lauf der Zeit, aber schon in der Bibel, wo ja Pfingsten die junge Gemeinde verdächtigt wurde, dass sie betrunken sei, weil sie in eine Art geistliche Ekstase geraten ist. Wir kennen auch diese kleinen Formen der besonderen Nähe Gottes, mag vor allem im Singen passiert das, im Lobpreis. Es gibt Wunder. Gott greift ein in ein Leben mit seiner heilsamen Hand. Es gibt Schutzengel, die einen beschützen. Allerdings, man muss ein Auge dafür haben, Gottes Nähe wahrnehmen. Man nimmt ja so ganz normal einerseits das wahr, was man sowieso erwartet, und das, was man nicht erwartet, das bemerkt man oft auch gar nicht. Und was man erwartet, andererseits gibt es etwas völlig Überraschendes, was in ein Leben einbricht, was man nicht erwartet, beides. Was man erwartet, dazu gehört, mit offenen Augen für Gott durch die Welt zu gehen, mit ihm zu rechnen in den Alltagsbezügen, ihn zu erwarten. Und andererseits, es kommt etwas Überraschendes, an dem man nicht vorbeisehen kann, eigentlich. Ganz unerwartet eine Begegnung mit Gott. Wichtig ist dabei, dass man das Neue sieht und auch entdeckt, Gottes besonderes Wirken wahrnimmt, sich darauf einlässt und nicht einfach vorbeigeht an den kleinen und großen Wundern. Es kommt darauf an, diese Wunder aufzuspüren, sich dafür zu öffnen, darüber zu reden. Wenn wir uns nicht dafür öffnen, für das Unerwartete, was von Gott kommt, dann könnte Gott im wahrsten Sinne des Wortes mit Engelzungen reden und Engel senden, aber wir würden unberührt bleiben, weil wir einfach dran vorbeigehen. Also, wenn der Himmel offen steht und ein Engel Gottes sich zeigt, dann geht es darum, einerseits mit Gott zu rechnen in den ganz normalen Alltagsbezügen und andererseits sich auf Gottes Wirken einzulassen. Die dritte Szene, ich habe sie überschrieben, fasziniert sein und erschrecken. Zacharias lässt sich darauf ein, aber er erschrickt und ihn überkommt, so heißt es, Furcht. Die Begegnung mit Gott, die hat ja immer diese beiden Seiten. Das kann man durchs ganze Alte und Neue Testament verfolgen. Das eine ist, von Gott fasziniert zu sein, wenn er in ganz besonderer Weise unsere Herzen berührt. Und das andere ist heiliges Erschrecken. Das Fasziniertsein, das Wundervolle, die Kraftwirkungen, die Wirkungen des Geistes, sagen wir dann meistens, das ist das eine. Und das andere ist das Erschrecken vor dem befremdlichen Gott, Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Wenn ich unsere Gemeinden und auch so das Leben von Christenmenschen sehe, dann habe ich den Eindruck, wir wünschen uns gerne vornehmlich diese eine Seite, den Glücks- und Wohlfühlgott, eben Gott als Wellnessbeauftragten der Kirche. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir die andere Seite, den heiligen Gott, vor dem wir auch erschrecken, dass wir das vernachlässigen. Aber sie gehört auch zur Nähe Gottes, zur Wirklichkeit Gottes, die Ehrfurcht vor Gott. Auch sie ist eine Tür, um Gott nahe zu kommen. Denn Gott ist eben auch ein heiliger Gott, mit dem nicht zu spaßen ist. Vierte Szene, der Engel antwortet und er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist einer der schönsten Sätze in der Bibel, der übrigens sehr oft vorkommt. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht. So singen wir in einem unserer Lieder. Hab keine Angst. Darin spiegeln sich Kindheitserfahrungen, so dieses Kinderlied, breit aus die Flügel beide. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Dahinter steht ja so das Bild eines Engels, der seine schützenden Flügel ausbreitet über das kleine Kind. Breit aus die Flügel beide und die Engel Gottes werden dich mit ihren Flügeln in dieser Nacht schützen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja, manchmal brauchen wir das, sich auch in die schützenden Arme Gottes zu flüchten. Das brauchen wir auch als Erwachsene, als aufgeklärte Erwachsene, mit unserem erwachsenen und oft ja so rationalen Glauben. Fürchte dich nicht. Gerade heutzutage, wir lesen und sehen es in den Medien, gerade heutzutage brauchen wir in diesen Krisenzeiten, wo die Herrschaft des Bösen scheinbar übermächtig zu werden droht, auch als Erwachsene dieses erst recht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das gibt Lebensmut, dieser Satz. Das nimmt die Angst, wenn ich ihn wahrnehme und richtig höre. Und es ist ein Trost. Ein himmlischer Trost, nicht nur in den Krisenzeiten des Glaubens auf dem Globus, sondern auch in persönlichen Krisenzeiten. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Die fünfte Szene folgt sogleich. Das ist auch wichtig, dass Zacharias in diesem Fall keine Angst bekommt. Den Trost kann Zacharias gut gebrauchen, denn der Engel, der weist darauf hin, dass dieses Kind oder was dieses Kind tun wird und soll, was sein Auftrag ist von Gott, seine Arbeit im Reich Gottes, die, so ist es da beschrieben, nicht leicht ist mit dem vielen Bekehren und was er alles tun soll. Auch das gehört dazu, wenn Gott nahe ist und nahe kommt, die Beauftragung, der Einsatz für das Reich Gottes. Und dieser Einsatz geht einher, bei Johannes auf jeden Fall, aber auch sonst eigentlich mit Verzicht. Mit dem Verzicht darauf, sich um sich selber nur und seine eigenen Bedürfnisse zu drehen. Bei Johannes der Verzicht auf starkes Getränk und Ähnliches, aber es gibt viele Dinge, auf die es bisweilen um des Auftrages Gottes schon allein zu verzichten gilt. Die Frage meldet sich natürlich, ist das eine Überforderung, so wie Johannes es verheißen war, auf alles zu verzichten und mit seinem ganzen Leben sich einzusetzen für das kommende Reich Gottes? Eine Überforderung oder nicht? Deswegen ist es so wichtig, in der Weisheit des Heiligen Geistes zu erkennen, was ich kann und was ich soll. Nicht jeder ist Johannes. Es kommt auf unsere eigene Beauftragung an. Sechste Szene. Gott nahe sein. Ich bin übrigens süchtig nach Wasser, darauf kann ich jetzt nicht verzichten. Sechste Szene, Gott nahe sein, verstehen und erkennen. Zacharias will das Ganze verstehen, was der Engel ihm da sagt. Und auch das gehört dazu, dass wir verstehen wollen, dass wir Gott verstehen wollen. Und zu diesem Verstehen, da gehören auch Fragen und manchmal auch zweifelnde Fragen. Und der Engel in der Tat erklärt dem Zacharias, worum es geht. Er macht das mit der Geschichte Gottes, also der sogenannten Heilsgeschichte. Aber der Engel beantwortet nicht alle Fragen, längst nicht alle Fragen. Er erzählt von der Geschichte Gottes, mehr nicht. Aber unsere Fragen, die dürfen wir stellen und die bleiben wichtig, wenn wir uns Gott annähern wollen. Wir wollen mit Recht von Gott etwas verstehen und begreifen, auch wenn unsere Erkenntnis immer Stückwerk bleiben wird. Darum ist das theologische Nachdenken, darum sind auch kritische Fragen und manchmal auch der inhaltliche Streit so wichtig. Das ist alles gut, aber es kommt ganz überraschend die siebte Szene, Gott nahe sein, stumm werden. Denn es passiert etwas Merkwürdiges. Das wirkt zunächst wie eine Strafe, weil Zacharias Fragen hatte und verstehen wollte. Tatsächlich, aber so wie der Engel es erklärt, geht es nicht um eine Strafe, weil er verstehen und diskutieren will, sondern weil er Gott nicht vertraut hat, nicht geglaubt hat, steht im Text. Nicht auf Gott vertraut hat. Eine Strafe, jein, aber nicht nur. Im tiefsten ist es etwas ganz anderes und mehr. Was der Engel Gottes deutlich machen will, das ist, manchmal muss man verstummen. Manchmal soll es einem in der Nähe Gottes auch wirklich die Sprache verschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal muss man die Schnauze halten, um nicht alles zu zerreden. Das tun wir ja gerne, etwas zerreden. Zacharias muss auch darum, um mal den Mund zu halten, für eine Zeit lang schweigen, weil er, Zacharias, seine Gotteserfahrung erst verarbeiten musste und dazu Zeit, Stille, Ruhe brauchte, und nicht das sofortige Reden. Manchmal muss man schweigen und staunen vor Gott und nicht alles gleich in die Welt posaunen. Seht her, was für eine tolle Gotteserfahrung ich gerade gemacht habe. Super, Halleluja. Manchmal, vielleicht öfter als wir es tun, gehört zur Nähe Gottes das Schweigen, das Staunen, das Geheimnis Gottes im Herzen tragen und bewegen, ohne es klug und gelehrt kaputt zu reden oder ohne es in Glaubensformeln, in dogmatische Glaubenswahrheiten zu fixieren. Nein, es ist offensichtlich eine der tiefsten Formen, Gott nahe zu sein, wenn man schweigt, still wird, staunend und anbetend vor dem Geheimnis Gottes, dass man dieses Geheimnis, das man manchmal mit dem Herzen viel besser versteht als mit klugen und gelehrten Erklärungen. Zacharias wird geradezu verdonnert zu einer Zeit des Schweigens und diese Zeit, diese Einkehrtage, die er da im Tempel verbringt, ganz für Gott zu haben und um zu verarbeiten, was er da gesehen und erlebt hat. Das Volk draußen jedenfalls merkt, dass Zacharias, als Zacharias wieder heraustritt und stumm bleibt, dass da irgendwas passiert ist, passiert sein muss im Allerheiligsten und dass Zacharias eine Erscheinung gehabt haben muss, die er erstmal verarbeiten muss. Es folgt aber die 8. Szene, eine kurze Szene. Denn Zacharias kann nicht reden, aber er kann und erklären, aber er kann doch etwas tun für die Menschen, für das Volk. Er winkt ihnen zu. Das ist kein nettes Winke-Winke zum Abschied. Hallo Leute, ich bin's, der liebe Zacharias. Macht's gut, ihr Lieben. Nein. Es ist eine Geste des Segens und des Segnens. Zacharias kann im Moment nicht sprechen, aber er gibt den Segen Gottes, den er erlebt hat, mit einem Zeichen weiter. Auch das gehört dazu, wenn man Gott nahe kommt, etwas weiterzugeben von der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes, von den eigenen Gotteserfahrungen, und zwar genau mit den Möglichkeiten, die man gerade zur Verfügung hat, nicht mehr und nicht weniger. Und wir sind schon bei der 9. Szene, die Erfüllung und das Warten auf die Erfüllung. Denn jetzt in der letzten kleinen Szene dieser Geschichte, da beginnt die Erfüllung. Sie beginnt allerdings erst. Sie ist schon zu spüren, sie ist schon zu fühlen, es ist schon etwas zu sehen. Elisabeth wird schwanger und sie lobt Gott: So hat der Herr an mir getan, er hat mich angesehen und meine Schmach von mir genommen. Gott erfüllt seine Verheißung und Elisabeth wird zum Sinnbild des Reiches Gottes und der Erwartung des Reiches Gottes. Es ist schon angebrochen, es ist schon zu spüren, seine Zeichen sind schon zu sehen, bei Elisabeth ja sozusagen auch physisch. Und das Warten ist kein sinnloses und zielloses Warten auf etwas, was doch niemals kommt. Es ist ein erfülltes Warten und es hat ein Ziel. Jesus Christus nämlich, dessen Vorläufer, Ankündiger Johannes, das werdende Kind sein wird. Jesus Christus, der Erlöser, es ist schon zu spüren, es ist schon zu sehen, die Verheißung Gottes gilt und ist verlässlich. Gott wird und will die Welt retten. Der Auferstandene wird das Reich Gottes endgültig herbeiführen und das Warten wird zu Ende sein, wenn er Jesus Christus wiederkommt. Und jetzt ganz am Schluss, nämlich ab Vers 67, ganz am Schluss öffnet Zacharias wieder den Mund, er kann ihn wieder öffnen und er singt ein Lied des Lobes Gottes. Und hier, an diesen Schluss, gehört es hin, dass Zacharias lobt und singt. Amen.